Im Jahr 1968 erreichte Apollo 8 die Umlaufbahn des Mondes. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit sahen die Astronauten am Nachthimmel etwas, das ihnen den Atem raubte: den Aufgang der Erde. Ein Crewmitglied schrieb in sein Tagebuch: Ich glaube, wir waren alle überrascht, 240.000 Meilen weit gereist zu sein, um den Mond zu sehen, während das wirklich Betrachtenswerte die Erde war. Der blaue Planet. Was soll das für eine Einleitung sein zu dem Thema heute Vormittag? Prophetische Augenblicke zu Matthäus Kapitel 8 und 9. Ich versuche es zu erklären. Manchmal brauchen wir einen neuen Blickwinkel für vermeintlich bekannte Dinge, die wir mit der Zeit aus den Augen verloren haben. Wir reisen weit, wir wollen Neues entdecken und man verliert dabei vielleicht den Blick oder die Sicht für das zunächst wirklich Betrachtenswerte, die Herrlichkeit des Ursprünglichen. Die Bibel sagt ja im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift dient allen zu jeder Zeit. Man kann, wir haben es ja oft erlebt, man kann auch die Evangelien zum Beispiel einmal evangelistisch anwenden. Das Evangelium verkündigen, damit Menschen zu Jesus finden. Man kann Abschnitte der Bibel, bleiben wir mal bei den Evangelien, anwenden auf den Gemeindebau, dass wir in der Heiligung, in der Standfestigkeit weiterkommen. Man kann Geschichten, Gleichnisse, Bibelabschnitte der Bibel aus den Evangelien auch wiederum anwenden auf einen ganz persönlich. Könnte ich das nicht sein? Zum Beispiel diese Aussätzige oder die Mutter des Petrus, beziehungsweise die Schwiegermutter. Man kann aber auch die Evangelien in Bezug auf Israels Geschichte und Israels Zukunft anwenden. Das eine hat seine Berechtigung, letzteres aber hat seine Bestimmung. Und das gehört zu dem ursprünglich Betrachtenswerten. Scofield schreibt zur Einleitung über Matthäus Kapitel 8 und 9 Folgendes. In Kapitel 5 und 7, das hatten wir ja schon behandelt, offenbart der König die Grundsätze des Königreichs, seine Regierungserklärung. In Kapitel 8 und 9 gibt er den Beweis seiner Macht, von der Erde die Folge der Sünde wegzunehmen und die Elemente der Natur zu beherrschen. Ich möchte es mit meinen einfachen Worten in etwa so erklären oder versuchen zu erklären, dass der Herr im Matthäus-Evangelium Kapitel 5 bis 7, das ist ja die sogenannte Bergpredigt, seine Regierungserklärung für sein messianisches Reich einläutet oder einleitet. Und nun, in den Kapiteln 8 und 9 stellt er diesbezüglich, er hat vorher also über sein messianisches Reich gesprochen und gesagt, tut Buße, bekehrt euch, glaubt daran und das sind meine Ordnungen für das messianische Reich. Und jetzt in Kapitel 8 und 9 gleich anschließend gibt er sozusagen seine messianische Vollmacht dar oder er stellt seine messianische Vollmacht unter Beweis, die zur Errichtung dieses Reiches gehört. Und darum in direkten Anschluss an die Bergpredigt und Seligpreisung, diese Zeichen und Wunder. Er heilt Kranke, er treibt Dämonen aus, er richtet Schwache wieder auf, er ist Herr über die Naturgewalten, er stillt den See Genezareth im Sturm und so weiter und so fort. Damit sagt er, seht, wenn das unter euch geschieht, ist ja das messianische Reich nahe gekommen, das ich euch in Kapitel 5 bis 7 angekündigt habe. Und nun deshalb, nicht zuletzt deshalb, möchte ich folgende Auszüge der Ereignisse so anwenden, denn sie scheinen mir in dieser Beziehung anwenden, denn sie scheinen mir ganz markant in die prophetische Abfolge der Geschichte Israels zu passen. Und in den Kontext des Rahmens, in den der Herr Jesus Christus ursprünglich hineingesprochen hat. Und das ist betrachtenswert. Wie der Aufgang der Erde. Markus hat 3 Abschnitte gelesen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob wir mit der Zeit durchkommen, alle 3 schaffen werden. Aber das macht nichts, dann würden wir dann vielleicht ein andermal einfach fortfahren. Beginnen wir mit dem ersten Bild, mit dem ersten Wunder. Das ist die Heilung eines Aussätzigen. Wir haben es gelesen. Ich darf es auch nochmal vorlesen, Vers 1 bis 4. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, wo er die Bergpredigt gehalten hatte, die Regierungserklärung für sein Reich, folgten ihm große Volksmengen, und siehe, ein Aussätziger kam heran, warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Und Jesus spricht zu ihm: Siehe, sage niemandem davon, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe dar, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Gut. Machen wir uns mal einige Gedanken. Ich wiederhole nochmal, Bergpredigt gerade zu Ende, messianische Reich wird dargestellt und jetzt kommt er von diesem Berg runter und tut gerade dieses machtvolle Zeichen eines Wunders als Beweis. Hier wird übrigens der Herr Jesus Christus zum ersten Mal Kyrios genannt. Der Aussätzige sagt: Herr, wenn du willst. Kyrios, das bedeutet Herr, Kyrios bedeutet Herr im Sinne von Göttlichkeit. Also dieser aussätzige Mann hat viel erkannt in Jesus Christus. Das, was er wirklich ist. Er sagt nicht Herr im landläufigen Sinn, sondern er sagt Herr im Kyrios-Sinn der Göttlichkeit. Und gleichzeitig wirft er sich vor ihm nieder, was das Ganze bestätigt. Wenn ein Jude sich vor einem Menschen niederwirft, also dann hat das eine Bedeutung. Man wirft sich nicht vor einem Menschen nieder. Ein Jude tut das nicht. Ein Jude wirft sich nieder vor Gott, vor dem Kyrios, einem göttlichen Herrscher. Er huldigt ihn, er erkennt ihn an als den Kyrios, der ihm helfen kann. Auch die Frage nach der Reinigung ist interessant. Dieser Aussätzige sagt: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Das beinhaltet viel mehr, als wir vielleicht gemeinhin zunächst einmal denken. Er sagt nicht: Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Das beinhaltete das natürlich auch. Aber vom Heiligen Geist inspiriert steht hier: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Das betrifft über die Heilung hinaus auch die Vergebung. Dieser Mann wollte leiblich gesund werden und geistlich gesund werden. Es ging ihm um eine physische Wiederherstellung und um eine geistliche Wiederherstellung. Da sind wir schon bei Israel. Denn diese beiden Phasen wird Israel durchleben. Sowohl eine physische Wiederherstellung als Staat, als Nation und eine geistliche Wiederherstellung in Form der Reinigung und zukünftigen Wiedergeburt. Nachdem der Aussätzige das gesagt hat, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen, streckt Jesus seine Hand aus und berührt ihn. Das ist so ehrfurchtsvoll, wenn man das liest. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Ich will. Kyrios. Und nicht Jesus wird krank, sondern der Kranke wird gesund. Ich sage immer, ansteckende Gesundheit. Eigentlich hätte der Aussätzige rufen müssen, Aussatz, Aussatz. Er hätte mit keinem in Berührung kommen dürfen. Er hätte isoliert leben müssen, irgendwo in einer Höhle. Und man hätte dann von außen so Essen immer hineingeschoben und wäre gerade wieder weggerannt. Und Jesus kommt, berührt ihn. War hochheilig verboten, wegen der Ansteckungsgefahr. Dann weist der Herr Jesus deutlich auf die Opfergabe hin, die Mose angeordnet hatte. Geh hin und gib das Opfer, das Mose angeordnet hat. Und da sehen wir schon, oder daran wird deutlich, dass der neue Bund noch nicht aufgerichtet war. Jesus stand völlig unter dem Gesetz. Und hier wird das Gesetz auch noch völlig respektiert. Überhaupt völlig respektiert. Und darum sagt Jesus, geh hin im Sinne dieses alten Bundes, des Sinai-Bundes, und gib jetzt das Opfer, das Mose angeordnet hat. Also, ich sage es noch einmal ganz bewusst, weil wir müssen so etwas lernen. Der neue Bund war zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Kraft. Dass der vormals Aussätzige sich dann dem Priester zeigen muss, um diese Opfergabe zu geben, geh hin zum Priester und zeige dich und opfere das Opfer, das Mose angeordnet hat. Das hätte eigentlich, warum hat Jesus das so gesagt? Sicherlich auch aus diesem Grunde, denn das hätte eigentlich die Priester und die Oberschicht von Jesus als den Messias überzeugen müssen. Da war ein Aussätziger. Die Anordnung des Opfers für einen Aussätzigen steht in 3. Mose Kapitel 14. Wenn einer vom Aussatz geheilt wurde, sollte er sich dem Priester zeigen und dann sollte er für rein erklärt werden und dann musste er gewisse Opfer bringen. Und das ordnet Jesus hier auch an, ganz in diesem Sinne des alten Bundes. Und das hätte doch jetzt die Leute überzeugen müssen, denn solch so etwas, so eine Heilung hier, verbunden mit der Aufforderung des Opfers, hat es in Israel Jahrhunderte nicht mehr gegeben, wenn überhaupt. Jahrhunderte nicht mehr gegeben. Es wäre also in dem ein deutliches Zeugnis gewesen. Und darum heißt es ja auch, bring die Gabe da, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Den Priestern zum Zeugnis. Eine andere Übersetzung sagt, das soll ein Beweis für sie sein. Ja, für was? Das Reich ist da. Der Messias ist da. Von dem alle Propheten geredet haben. Ich bin da. Aber sie glaubten nicht, sondern würden ihn kurze Zeit später als Beelzebub verschreien. Das ist unglaublich. Unglaublich. Die Frömmsten der Frommen, die Oberfrommen, ließen sich nicht überzeugen, glaubten nicht, sondern verleugneten Jesus, stellten alles ins Gegenteil, verleugneten Jesus als einen Beelzebub. Sie konnten ja nicht leugnen, dass er wirklich Zeichen und Wunder tat. Das konnten sie ja nicht leugnen, war ja passiert. Aber da haben sie den Ursprung geleugnet. Er ist nicht der Messias. Er tut das in der Kraft des Obersten der Dämonen, des Beelzebub. Grausam. Grausam. Und darum sagt Jesus übrigens, das ist immer die Frage, warum Jesus das so gesagt hat. Einerseits stellt er sich da als der Messias, andererseits stellt er immer wieder die Aufforderung vor das Volk und sagt, siehe, sage es niemandem, sondern geh hin, zeig dich dem Priester und Opfer. Warum hat er das getan? Der Herr wollte nicht als ein König in einem Volk akzeptiert werden, dessen Oberste ihn ablehnten. Das wollte er nicht. Wenn die Obersten nicht glauben, darum sagt er nochmal, geh hin und zeig dich. Dann möchte ich von ihnen als Messias auch nicht akzeptiert werden. Da wird der Glaube vorausgesetzt. Da denke ich mir mal so auf unsere Zeit gelegt, wie viele Beweise braucht eigentlich der Mensch, um an Gott zu glauben? Das ist doch heute nicht anders, ne? Damals tat er Jesus Zeichen und Wunder. Und die haben keine Ausreden und dann kommen sie auf dieses billige Argument. Der ist vom Beelzebub. Ja. Und das wird dann geglaubt. Wir haben so viele Beweise für einen Schöpfergott. Und was kommen die Menschen auf Ideen, das zu verleugnen? Also das ist manchmal kindisch. Klar, die sagen dann, die Christen sind kindisch, ne? Aber wer da ist dann wirklich kindisch? Kürzlich habe ich da einen interessanten Satz gelesen, da schrieb jemand, wie kommt es zu Wohldurchdachtem, wenn niemand da ist, der denkt? Ja, weil das sagen die ja. Die sagen ja alles, die ganze Schöpfung, Universum, Erde, alles, Tierwelt, Natur, alles ist ja wohl durchdacht und geordnet. Aber da stand ja niemand dahinter, der gedacht hat. Also wenn einer denkt, das sei gedankenlos entstanden, dann ist das gedankenlos. Was kann entstehen? Dieser Pult ohne Gedanken. Der Anzug. Aber ich möchte auf die prophetische Bedeutung der Heilung des Aussätzigen. Israel war damals und ist auch heute noch aussätzig. Und darum, das scheint mir so zutreffend, Regierungserklärung, Bergpredigt, messianisches Reich, und er sagt, guck mal, das ist euer Zustand. Das ist euer Zustand. Und darum, es passierte nichts aus Zufall. Darum ausgerechnet kam nicht irgendeiner, sondern ausgerechnet der Aussätzige. Es ist, als wenn der Herr sagen würde, das sind prophetische Augenblicke, ja, in dieser Geschichte der Evangelien. Jesaja sagt über Israel, ihr seid von der Fußsohle bis zum Scheitel, seid ihr aussätzig, ist nichts Unversehrtes an euch. Das war und das ist und das wird der Zustand Israels sein. Außerdem ist es auch interessant, der Herr Jesus kam ja vom Berg, nicht wahr? Es heißt, als er aber von dem Berg herabgestiegen war, begegnet ihm der Aussätzige. Ja, wie wird das prophetisch sein, prophetische Augenblicke? Wenn der Herr Jesus Christus aus dem Himmel zurückkehrt, ja, aus dem himmlischen Zion, aus dem himmlischen Berg Zion, wenn er zurückkommt, um sein messianisches Reich aufzurichten, dann wird er der Kyrios sein. Und dann wird sich Israel schlussendlich vor ihm niederwerfen und ihn akzeptieren. Und dann wird der Berg des Herrn der Berg über alle Berge sein. Und die Völker werden hinzuströmen. Der Herr will eigentlich, glaube ich, unter anderem auch nicht nur einfach ein Wunder tun und einem Menschen helfen, sondern der Heilige Geist benutzt es, um Israel ihre Situation vor Augen zu malen. Wisst ihr, was ihr braucht? Ihr braucht meine Berührung. Ihr braucht den Kontakt zu mir. Sonst habt ihr nichts. Auch der Appell des Kranken, des Aussätzigen an den Herrn, die Bitte, das Flehen, Herr, wenn du willst, Herr, wenn du willst, kannst du mich wohl reinigen. Das deutet doch auf den Willen des Herrn. Er sucht den Willen des Herrn. Darauf tendiert er, ja. Erfüll deinen Willen. Und auch das, liebe Freunde und Geschwister, im prophetischen Sinn, wenn Jesus sagt, ich will, sei gereinigt, dann bedeutet das eigentlich, dass der Herr damit sagt, du, ich stehe zu meinen Verheißungen. Ich will. Ich stehe zu meinem Bund. 1. Mose 17, 7. Ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht. Ich will. Ich will. Und wenn Israel an diesen Punkt kommt, wo es sagt, wo es niederfällt und sagt in der Zukunft, in der Apokalypse, Herr, wenn du willst, dann wird der neue Bund in Kraft treten für Israel. Und dann wird der Herr sagen, ja, ich will auch. Und es soll geschehen. Und dann achten wir natürlich auf den genauen Wortlaut. Und Jesus streckte die Hand aus und rührte ihn an. Ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber ich finde das so heilig, so besonders, ja, so pointiert. Und Jesus streckt seine Hand aus und rührt ihn an. Warum hat er das überhaupt getan? Er hätte doch nur ein Wort sagen müssen. Hätte doch gereicht. Nein, er geht viel weiter. Er berührt ihn und spricht. Wer ist denn der ausgestreckte Arm Gottes? Wer ist denn in Person die ausgestreckte Hand Gottes? Wissen wir das? Wissen wir das? Wissen wir das? Jesus. Er sprach, er ist das personifizierte Wort Gottes. Ihr habt es wunderschön gesungen in einem Vers. Das Wort, das Mensch wurde oder so, Fleisch geworden. Jesus ist das personifizierte Wort Gottes und er ist der personifizierte Arm Gottes. Denn Gott spricht manchmal, ja, wach auf, Arm des Herrn. Ja, Gott muss ja nicht zu seinen Armen sagen, hör mal, wach mal auf. Ja, damit ist, das geht ja viel tiefer. Damit ist eine Person gemeint. Oder ein wunderschöner Hinweis, Jesaja 53, das ist uns ja allen bekannt, nicht wahr? Jesaja 53. Ach, ist das Kapitel über Jesus im Alten Testament. Evangelium pur. Und da heißt es in Vers 1 und 2, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Dem Aussätzigen ist der Arm des Herrn offenbart worden. Und jetzt das ganze jüdische Volk und die ganze Welt. Wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Und jetzt wird erklärt, wer dieser Arm ist. Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir ihn begehrt hätten. Der Arm des Herrn ist der Herr Jesus Christus, der in Bethlehem geboren ist. Der seine Hand ausstreckte und Menschen heilte und der einst wiederkommen wird in großer Kraft und Herrlichkeit. Und es wird doch oft bezeugt im Alten Testament, nicht wahr? Es heißt doch, manchmal, Jesus war der Fels, der mitfolgte in der Wüste, ja? Also selbst der Fels, aus dem Wasser floss, ist eigentlich ein Symbol für den Herrn Jesus Christus, der dabei war schon im Alten Testament. Und wie oft heißt es im Alten Testament, dass der Herr zum Beispiel mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm sein Volk aus Ägypten gerettet hat? Oder als Mose, diese Situation, als Mose da vor dem Schilfmeer steht und Gott gibt ihm den Befehl. Ja, die wussten nicht mehr hin und zurück und wo rechts, weder rechts noch links. Und, Und Gott sagt, streck deine Hand aus, streck deinen Stab aus über das Meer, dass es sich teile, ja? Und da heißt es in Jesaja 63, 12, es war gar nicht Mose. Es war schon Mose. Aber es war nicht seine Hand, die das Schilfmeer geteilt hat. Der seinen herrlichen Arm zur Rechten Moses einherziehen ließ. Der die Wasser vor ihnen her spaltete, um sich einen ewigen Namen zu machen. Also neben Mose stand noch ein anderer und der hat seinen Arm ausgestreckt und da teilte sich das Schilfmeer. Unsichtbar. Kein anderer als der Sohn Gottes. Und darum heißt es ja nicht nur über die Vergangenheit Israels und über die Geschichte Israels, sondern auch über die Zukunft des jüdischen Volkes einst in Hesekiel 20, 34. Und ich will euch aus den Völkern herausführen und euch aus den Ländern sammeln, in die ihr zerstreut worden seid, mit starker Hand, mit ausgestrecktem Arm und mit ausgeschüttetem Grimm. Wisst ihr, wenn Sie Hesekiel 20 mal lesen, dann werden Sie feststellen, dass es da um die Zukunft Israels geht, dass es reine Prophetie ist. Da geht es um die Aufrichtung des Reiches Gottes auf Erden, wenn der Herr Jesus zurückkommt. Und die Heilung des Aussätzigen klingt für mich, das ist für mich wie so ein Augenblick, wie eine prophetische Anspielung auf diese Geschichte und Zukunft des jüdischen Volkes. Es heißt, um noch ein paar Stellen mehr zu zitieren, in Jesaja 33 zum Beispiel, da geht es um die Zukunft Jerusalems, das kann man da sehr gut lesen. Und da heißt es, Jesaja 33 zum Beispiel, Vers 2, Herr, sei uns gnädig, wir hoffen auf dich, sei du jeden Morgen unser Arm. Ja, sei du unsere Rettung zur Zeit der Drangsal, wenn Israel durch die Drangsal muss. Dann erwecke deinen Arm, streck ihn aus. Und da heißt es in Vers 6, siehe, ich will sie heilen und gesund machen in diesem Zusammenhang. Strecke deinen Arm aus, jeden Morgen in der Drangsal. Und die Antwort Gottes ist, ja, ich will es tun. Ich will euch heilen und gesund machen. Und dann Vers 24, und kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach, dem Volk gemäß, das darin wohnt, wird die Sünde vergeben sein. Das alles, liebe Freunde, schattet dieser Aussätzige eigentlich vor, prophetisch, aus prophetischem Blickwinkel, wie ein prophetischer Augenblick. Und alles, was dann folgt an Wundern, passt auch in der Reihenfolge. Das ist ja das Interessante. Aber ich möchte gar nicht mal so jetzt bei Israel stehen bleiben. Ich möchte versuchen, es auch persönlich anzuwenden. Doch ganz einfach, jeder Mensch braucht die Berührung mit dem Herrn in geistlicher Art. Nur so spaltet sich das Meer und wird der Weg frei. Nur so wird man geheilt und empfängt Sündenvergebung. Der Herr streckt doch uns allen, nicht nur dem jüdischen Volk, der Herr streckt doch der ganzen Welt, jedem Menschen seine Hand entgegen. Am Kreuz streckt er seine Hand aus. Und da gibt es niemanden, den er in seiner Liebe übersehen würde. Aber leider gibt es immer noch solche, die sich seiner Berührung entziehen. Sie wollen nicht von Jesus berührt werden. Gehen immer auf Distanz. Sie hocken im Elend, sind aussätzig, aber sie gehen auf Distanz. Sie scheuen die Kontaktaufnahme mit dem, der sie retten könnte und meiden ihn, ähnlich wie damals das jüdische Volk. Das hätte gerettet werden können. Und was tun die Obersten? Sie glaubten nicht. Sie verleugneten ihn sogar. Wie viele kommen mit der Ausrede? Sie wissen ganz genau im Herzen. Ich brauche die Berührung mit diesem Christus. Aber aus Menschenfurcht oder vielleicht, weil sie an Sünde festhalten wollen, Stellen Sie ihn in Frage und suchen Ausreden. Es gibt in Indien eine Kaste, eigentlich ist es gar nicht mal richtig eine Kaste. Sie wissen ja, in Indien gibt es ja die Kasten, die Volksschichten. Und die allerniedrigste Kaste, wenn es überhaupt eine ist, ist die sogenannte Paria. Man nennt sie die Unberührbaren. Und es ist den höheren Kasten nicht erlaubt, sie anzuschauen, geschweige denn sie zu berühren. Können Sie sich vorstellen, in welchem Elend diese Menschen sitzen? Und bitte entschuldigen Sie, aber Mutter Teresa, ich rede jetzt nicht über Mutter Teresa, ja? Lassen wir das alles. Darum geht es mir jetzt nicht. Aber Mutter Teresa hat sich um diese Menschen gekümmert. Die ist dahin gegangen. Und wissen Sie, was diese Mutter Teresa gesagt hat? Die erste Armut der Völker ist es, dass sie Christus nicht kennen. Die erste Armut der Völker ist es, dass sie Christus nicht kennen. Dass sie die Berührung mit ihm scheuen. Dass sie vieles andere vorziehen. Ich las über Heinrich Heine, es gibt ja viele Geschichten dieses großen Dichters, Heinrich Heine, er hat einmal Paris besucht und dann unter anderem stand er auch vor der berühmten Statue der Venus von Milo. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Er stand vor der berühmten Statue der Venus von Milo in Paris und er betrachtete sie ganz genau. Und er entdeckte, das brauchte nicht viel, um das zu entdecken, diese Venus hatte keine Arme. Und dann hat er später geschrieben, er war ja Dichter und Schriftsteller, dort lag ich eine lange Zeit und weinte leidenschaftlich. Die Göttin blickte auf mich herab, aber war machtlos, mich zu trösten. Es war, als wollte sie sagen, siehst du denn nicht, dass ich keine Arme und Hände habe und dir deshalb nicht helfen kann? Die Bibel sagt über Götzen damals im alten Israel, die sich immer wieder nach Götzen ausgestreckt haben, in Psalm 115,7, sie haben Hände und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht, sie reden nicht durch ihren Hals. Wie anders ist das bei Jesus? Er hat Hände. Er streckt seinen Arm aus und er spricht, ich will, sei gereinigt. So einfach. Sehen Sie, kluge Philosophien, so klug sie sein mögen, esoterische Übungen, astrologische Hinweise, politische Überzeugungen, außerbiblische Religionen, so gut sie es meinen, aber sie können nicht wirklich helfen. Ist einfach so. Sie bringen keinen Frieden mit Gott, sie bringen die Seele nicht wirklich zur Ruhe, sie können von Aussatz nicht reinigen, sie können keine Sünden vergeben, es sind Hände, die nicht greifen, die selbst kein wirkliches Leben besitzen, geschweige denn Leben geben könnten. Das ist es, was Sie vielleicht brauchen. Oder Zuhörer. Legen Sie Ihr Leben in die Hand Jesu. Sagen Sie ihm doch mal im Gebet, Herr, berühre du mich. Ich bin aussätzig. Wenn du willst, ich kann es nicht. Du bist der Kyrios. Wenn du willst, bitte, rette mich. Ein guter Freund sandte mir mal folgende Ausführung, ich möchte die vorlesen, über Hände. Ganz interessant. Hören Sie gut zu. Hände. Ein Basketball in meinen Händen ist 19 Euro wert. In den Händen von Michael Jordan 33 Millionen. Es kommt darauf an, in welchen Händen er ist. Ein Tennisschläger in meinen Händen ist quasi nutzlos. In den Händen von Roger Federer konnte er den Grand Slam gewinnen. Es kommt darauf an, in welchen Händen er ist. Ein Stab in meinen Händen kann vielleicht ein wildes Tier verscheuchen. In Moses Händen konnte er das Schilfmeer teilen. Es kommt darauf an, in welchen Händen er ist. Eine Schleuder in meiner Hand ist ein Kinderspielzeug. In Davids Hand war sie eine gefährliche Waffe. Es kommt darauf an, in welcher Hand sie ist. Fünf Brote und zwei Fische in meinen Händen ergeben ein Fischbrötchen. Fünf Brote und zwei Fische in Jesu Händen speisen Tausende. Es kommt darauf an, in wessen Händen sie sind. Nägel in meinen Händen können ein Vogelhäuschen zimmern. Nägel in den Händen Jesu bringen Rettung für die ganze Welt. Es kommt darauf an, in wessen Händen sie sind. Wie du siehst, heißt es hier weiter, kommt es darauf an, in welchen Händen alles liegt. So lege doch deine Angelegenheiten, deine Sorgen, deine Ängste, deine Familie, deine Beziehungen, deine Fähigkeiten in Gottes Hände. Denn es kommt darauf an, in wessen Hände sie sind. Diese Botschaft ist nun in deiner Hand. Was wirst du damit tun? Es kommt darauf an, in welchen Händen dein Leben liegt. Jetzt stehe ich im Dilemma. Sagen Sie mir ganz ehrlich, soll man den zweiten noch machen? Oder soll man, ich mache sonst auch Schluss. Also das ist nicht so, wenn Sie nach Hause müssen, Hunger haben. Ja? Gut. Dauert auch nicht mehr so lang wie jetzt der erste Teil. Aber dann machen wir es noch, weil es passt natürlich noch ganz gut. Es geht um den Hauptmann. Ich lese jetzt das nicht mehr, der Markus hat das ja vorgelesen. Um den Hauptmann, ein römischer Heide, der einen Knecht hatte und der Knecht war krank. Interessant, ne? Diese Geschichte über den römischen Hauptmann lenkt unseren Blick nun über die Grenzen Israels hinaus. Jetzt geht's um die Heiden. Gucken Sie mal die Reihenfolge. Bei dem Aussätzigen geht es um einen Juden. Der Mann wird von Jesus gereinigt. Physisch und geistlich hergestellt. Und jetzt geht der Blick auf einmal zu den Nationen. Ist das nicht wunderbar? Weil genau so wird es sein. Wenn Israel sich in der großen Trübsal bekehrt und die Hand ausstreckt oder gestreckt bekommt von Gott zur Wiederannahme, dann wird das im messianischen Reich, im tausendjährigen Reich seine Auswirkungen haben für die ganze Welt. Es heißt einmal in Jesaja 57, 19, die Frucht der Lippen schaffen, spricht der Herr, Friede, Friede und den Nahen und den Fernen. Ich will sie heilen. Bei dem Aussätzigen wurde ein naher Jude geheilt und nun ein dem Judentum fernstehender Heide. Und den Mann müssen wir uns jetzt mal genau angucken. Nicht genau, aber ein bisschen genau. Eins ist klar, der Hauptmann war ein Hauptmann, also war er, um mit der damaligen Sprache zu sagen, ein römischer Centurio. Ein Offizier, der über eine Hundertschaft stand, 100 Soldaten unter sich hatte. Und dieser hatte nun einen Diener, ja, der lag krank. Und der Hauptmann wollte ihm gerne helfen. Der muss einen wunderbaren Charakter gehabt haben, als römischer Hauptmann. Der wollte ihm helfen, koste es, was es wolle. Keine Bemühung war ihm dafür zu viel. Da dachte ich schon, ja, das passt ja auch in das Gleichnis unseres Herrn. Da hat einer 100 Schafe. Und wenn nur eins verloren geht. Hier haben wir einen Centurion, Über 100 Soldaten und ein Knecht lag krank. Vielleicht war es ein Soldat. Und der bemüht sich so kolossal für ihn. Wäre schön, wenn wir das auch tun könnten, für die Schwachen unter uns. Das messianische Königreich des wiederkommenden Königs Kyrios wird zukünftig über Israel hinaus dann auch die nicht-jüdischen Nationen erfassen. Heute ist das bereits, das ist nicht das, was hier steht, das sage ich jedem. Aber vom Rückblick, den wir haben, vom ganzen Neuen Testament und den Lehrbriefen, können wir das jetzt ruhig mal beleuchten. Heute ist das bereits in der Gemeinde aus Juden und Heiden eine gewisse Wirklichkeit geworden, erfasst worden. Zu uns ist der Herr wie bei dem kranken Diener gekommen, zu uns Heiden, nicht in dem, im Gegensatz zu Israel, dass er uns physisch begegnet ist, oder? Sondern nur, in Anführungsstrichen natürlich, nur durch sein Wort. Merken Sie? Der aussätzige Jude, da ist Jesus selber da und macht ihn gesund in der Kraft seines Wortes. Und jetzt bei dem kranken Knecht dieses Hauptmanns kommt Jesus gar nicht in dessen Haus. Er spricht nur ein Wort. Und es ist fraglich, ob dieser kranke Knecht überhaupt jemals Jesus wirklich zu Gesicht bekommen hat. Wir wissen es nicht. Aber die Kraft des Wortes war da. Und so ist das mit uns passiert, oder? Wir haben sein Wort gehört, geglaubt und das hat uns gerettet. Dennoch, auch wenn ich jetzt diesen Abstecher gemacht habe in die Gemeinde, dennoch geht es hier zunächst um Israel und die Zukunft der Heidenvölker, die im messianischen Reich durch ein priesterliches Judentum mit dem Wort erreicht werden. Es gibt so viele Stellen, zum Beispiel Jesaja 66, 19, ich lese das nicht, aber da sagt zum Beispiel Gott, also in dem Zusammenhang, wenn das messianische Reich da ist, wenn der Messias da ist, dann werden die Juden ausgesandt. Und dann werden alle, die noch in die Heidenwelt, dann werden alle, die noch nicht von ihm gehört haben, von seinem Reich, werden dann mit seinem Wort erreicht werden. In der Parallele, das ist auch interessant zu bedenken, in der Parallele hier zu dieser Geschichte in Matthäus Kapitel 8, von Lukas Kapitel 7, es geht um den gleichen Mann, um den Hauptmann und seinen Knecht, da sagen die Juden in Lukas 7, 4 und 5, da heißt es, da baten sie ihn eindringlich und sprachen, er ist es wert, dass du ihm dies gewährst, denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge gebaut. Toll, ne? Also ich sag ja, dieser Mann, der war geistlich interessiert. Ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar ein Proselyt geworden ist, keine Ahnung, steht alles nicht da. Auf jeden Fall hatte er ein Herz fürs Judentum. Was ihr einem meiner geringsten Brüder tut, das habt ihr mir getan. Und die Juden wussten das, die Ältesten, und sagen dem Herrn, Herr, er ist es wert. Er ist würdig, dass du ihm das tust. Ah, ja, wunderbar, okay. Und was sagt der Mann selber? Herr, ich bin nicht würdig. Ich bin nicht würdig. Sprich nur ein Wort. Da sehen wir auch das charakteristische jüdische Denken unter dem Gesetz. Halte ich das Gesetz, erfülle ich dieses und jenes, bekomme ich Leben. Hilfe Gottes. Tue ich es nicht, kriege ich auch die Hilfe nicht. Und dieser Hauptmann sagt, Herr, ich habe nichts zu bringen. Ich bin unwürdig. Hilf mir einfach aus, wie heißt das schöne Wort? Gnade. Und in unserem Heilszeitalter, in dem wir heute leben, wird niemand gerettet, weil er würdig dazu wäre, oder? Im Gegenteil. Die Rettung steht jedem offen, der unwürdig ist. Und gerade die Menschen, die meinen, sie wären würdig, das sind die, die sich für Jesus Christus nicht öffnen. Also der Hauptmann setzt einzig und allein auf die Gnade, nicht auf seine Werke. Er erkennt Jesus als den göttlichen Herrn an, der Allmacht besitzt. Stell sich mal vor, die Juden glauben nicht Beelzebub und dieser Heide da, der Römer, der sagt, sprich nur ein Wort, du musst gar nicht selber kommen. Also er baut ganz auf Glauben. Und ist ja klar, Jesus war wahrer Gott, er war auch wahrer Mensch. Dass der Herr Jesus Christus sich verwundert hatte, da war Jesus sogar überrascht. Denn es heißt als Antwort in Vers 10, als aber Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, selbst in Israel habe ich so großen Glauben nicht gefunden. Jesus war verwundert über den Glauben dieses Mannes. Und es gibt eine andere Stelle im Markus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 6. Da verwundert sich Jesus auch. Und wissen Sie worüber? Über den Unglauben der Juden. Hier verwundert er sich über den Glauben eines Heiden. Und in Markus 6, 6 verwundert er sich über den Unglauben der Juden. Wahrlich, ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Mit anderen Worten, ist es, als wenn Jesus sagen würde, ich bin für Israel gekommen und biete ihnen nun mein Reich an, aber unter den Nationen finde ich mehr Glauben als bei ihnen. Und darum fährt er fort in Vers 11 und 12, ich sage euch, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen, werden in dem Reich der Himmel, das ist hier auf dieser Erde, zu Tisch liegen. Nicht im Himmel, hier auf dieser Erde, im messianischen Reich. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Die Söhne des Reiches, also es dreht sich alles um das messianische Reich, das Israel über Abraham, Isaak und Jakob zugesagt war. Jesus ist zuerst für sie gekommen, für die Söhne des Reiches. Doch sie verwarfen ihn. Und nun deutet der Herr prophetisch an, dass die eigentlichen Söhne des Reiches, die nicht glauben, ausgestoßen werden und an deren Stelle Heiden in das Reich hineingenommen werden, die mit Abraham, Isaak und Jakob und dem gläubigen zukünftigen jüdischen Überrest zu Tisch liegen werden. Schon damals, 40 Jahre später nach Jesus, also 70 nach Christus, hat sich das erfüllt oder vorerfüllt oder zum Teil erfüllt, indem, dass die Juden zerstreut wurden, sie wurden ausgestoßen. Wohin? Jesus hat gesagt, die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Dort wird sein Weinen und Zähneknirschen. Das war für die Juden immer die Heidenwelt. Die äußerste Finsternis. In die entlegenste den Nationen, zu den schlimmsten Barbaren. Das ist zunächst einmal, abgesehen davon, dass das noch andere Bedeutung hat, ja? Das ist zunächst einmal die äußerste Finsternis. Und Israel wurde unter die Nationen zerstreut, hinausgeworfen aus dem Land. Und sie kamen in diese äußerste Finsternis der Nationenwelt und haben unsäglich gelitten, gequält. Aber am Ende der Tage, also bevor der Herr Jesus Christus wiederkommt, wird es sich gewissermaßen wiederholen. Ich werde auch versuchen zu erklären, warum. Ein abgefallenes Israel wird ausgestoßen, weil es werden viele Juden in der Zukunft den Bund mit dem Antichristen eingehen und Jesus wieder verwerfen. Ja? Werden einen Bund mit ihm machen und an ihn glauben. Aber die werden ausgestoßen, zum Beispiel, die kommen nicht ins Land, heißt es, Hesekiel 20 zum Beispiel. Die müssen unter den Hirtenstab oder Matthäus 25. Ja? Die kommen nicht ins Land. Und aber an Jesus gläubige Juden dann, die werden ins messianische Reich hineingeholt. Und die werden dann mit Abraham, Isaak und Jakob am Tisch sitzen und mit den 12 Aposteln, die auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten werden. Da heißt es ja deutlich in Matthäus Kapitel 19, 28, das wird geschehen in der Wiedergeburt dieser Erde. Diese Erde hier muss wiedergeboren werden. Und das geschieht, ja, im tausendjährigen Reich, nachher neuer Himmel, neue Erde. Das ist die Wiedergeburt. Und da kommt das Reich auf dieser Erde. Und dann werden Nationen, Matthäus 25, werden Heiden, die an Israel gewirkt haben, werden hineingeholt in dieses messianische Reich. Und Juden, andere Juden werden ausgestoßen und gehen verloren. Schlussgedanken. Dafür ist dieser Hauptmann und dieser Knecht, der Jesus gar nicht sieht und trotzdem gerettet wird, ein wunderschönes Beispiel, ja, für die Heidenwelt, die hineingeholt wird und die Söhne des Reiches damals ausgestoßen werden. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Sie vor Gott dastehen? Hatten Sie mal eine Situation in Ihrem Leben, wo Sie sich so total unwürdig vorkamen? Unwürdig. Wo Sie Ihren Bankrott erklärt haben? Oder halten Sie immer noch so ein wenig Stolz an Ihren Werken fest und meinen, deshalb gerettet werden zu müssen? Ja, ich bin's doch wert. Sagt man zwar nicht, man gibt ja seine Demut zu, aber im Herzen, naja, ich habe doch schon so viele gute Dinge gemacht. Ah, da wird der Herr doch, der Petrus, wird mir doch dann auch eine Tür auftun. So reagiert man ja immer, ja? Wird er nicht. Wird er nicht. Nur über Glauben. Nur über Gnade. Dann kommen nachher die Werke. Aber es ist nicht so, ich tue gute Werke und werde heil. Nein, du wirst heil und darum tust du gute Werke. Und das sehen wir nachher bei der Schwiegermutter des Petrus. Wäre eigentlich dann das Nächste. Jesus berührt ihre Hand, die wird gesund und steht auf und dient. Das ist die Reihenfolge. Wundert der Herr sich vielleicht über ihren Glauben? Oder wundert er sich über ihren anhaltenden Unglauben? Sie immer noch festhalten an sich selber, immer noch festhalten an irgendwelchen Werken. Ich bin's doch wert. Ich bin doch würdig. Dann haben sie verloren. Aber wenn sie sagen, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Sprich du nur ein Wort, ich bin's nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Da zieht der Herr ein. Und wie? Geben Sie sich nicht auf. Bitte geben Sie sich nicht auf. Aber erklären Sie Ihren Bankrott. Knien Sie sich mal hin und sagen Sie, Herr, hier bin ich. Verzweifelt, ausgelaugt, am Ende, mit Lastern behaftet. Hier bin ich. Rette mich. Ich kann nicht anders. Oder ich kann nicht mehr. Wir werden uns einmal wundern, wer da alles im Himmel ist. Ich schließe mit einem Zeugnis eines französischen Arbeiterpriesters. Ich habe ja Mutter Teresa schon erwähnt, da können wir den auch noch erwähnen. Ich hoffe, Sie wissen, wie ich es meine, ja? Aber ich finde das interessant, der Mann heißt Jacques Löw. Er war Katholik. Da baut man ja auch sehr auf Werke. Aber er hatte erkannt, worauf es ankommt. Und ganz, das sind nur zwei Sätze, drei Sätze. Er schreibt: Wie ich zum Glauben kam, ich will das sagen, wie ich Christus gefunden habe. Ich habe mich hingekniet. Ich habe gebetet. Ich habe gesagt, Herr, wenn das wahr ist, lass mich dich erkennen. Sag du das auch, empfiehlt er. Das ist es. Worauf es ankommt. Nicht, ich habe was zu präsentieren. Ich stelle was dar. Sowohl der Aussätzige als der Hauptmann und der Knecht schon gar nicht konnten irgendetwas bringen. Das ist wunderbare Gnade, aber die ist da. Und die dürfen wir ergreifen. Und darum noch einmal der Aufruf: Lassen Sie sich berühren. Nicht physisch, geistlich. Herr, rühr mein Leben an. Komm in mein Leben hinein. Gott segne Sie. Amen. Ja. 681, glaube ich, war es, ne? 681, sein starker Arm. Aber wir singen Strophe 2 und 3, bitte. Ja? Strophe 2 und 3, das scheint mir vom Text her am besten zu passen. Strophe 2 und 3 von Wenn morgens in den Tag ich gehe. Aber ich möchte vorher noch ein Gebet sprechen. Danke. Ja, lieber Vater, dein wunderbares, ewiges Wort, das du uns in Jesus, deinem Sohn, gibst, ist so vielschichtig. Es klärt uns auf über deine Heilsgedanken mit Israel, aber auch über uns, über die Heidenwelt, über die Völker, über den Individuum. Du liebst alle, du willst alle retten. Du hast einen Plan für dein jüdisches Volk. Das ist offensichtlich, aber auch mit uns. Wir haben dein Wort heute Morgen gehört, wir haben es dargelegt, aber Herr, dein Geist muss es, deine Kraft muss es lebendig machen an den Herzen. Und wenn welche da sind, Herr, die sagen, ich bin eigentlich so ein Aussätziger oder dieser Hauptmann und sein Knecht, gib ihnen doch diese Gnade, den Mut, einige Augenblicke innezuhalten und zu sagen, Herr, hier bin ich. Rühr du mich an. Bleiben wir einfach noch ein paar Sekunden still. Vielleicht möchte ein oder andere das ganz offen und ehrlich in seinem Herzen. Gott sieht in das Herz, er versteht alle Gedanken. Er durchwebt alles. Beten Sie in Ihrem Herzen einfach vielleicht die Worte nach. Jesus Christus, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Hier bin ich. Meine Sünden, Schuld, Verzwickungen, Ängste, Sorgen. Ich bin nicht würdig. Sprich du ein Wort, dann ist mir geholfen. Ich glaube es und darum öffne ich mich dir und bete, berühre mich in der Kraft deines Geistes und lass es mich erfahren. In Jesu Namen. Amen.